Wenn wir zwei Feiertage haben an unseren großen kirchlichen Festtagen, ist dies auch ein Geschenk. Und ich freue mich, dass Sie davon Gebrauch machen, dass man dann Zeit hat, unters Wort Gottes zu gehen. Ich möchte Sie grüßen heute Morgen mit dem Wort. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir wollen miteinander singen, freut euch, ihr Christen alle, vom Lied 25, die Verse 1 bis 3. Herr, das ist eine große Freude, dein Kommen in diese Welt und das Hineinleuchten deines Sonnenlichtes hinein in diese Dunkelheit dieser Welt. Aber es ist auch immer eine große Unruhe. Wo dein Licht scheint in der Finsternis, wird die Macht der Finsternis erst deutlich. Und dein Wort kann uns auch so aufschrecken. Dein Wort kann schärfer sein als ein zweischneidiges Schwert. Und wir wissen, dass dein Kommen auch immer wieder eine Auseinandersetzung bedeutet mit all dem Widergöttlichen, mit all dem Unrechten und Falschen, mit aller Sünde in unserem Leben. Darum hilf uns heute, dass wir an diesem zweiten Feiertag erkennen, wie dein Kommen auch Klärungen schaffen will. Rede heute durch dein Wort, dass wir dein Kommen nicht in einer verniedlichten Weise verstehen, sondern als deinen Aufruf, dir nachzufolgen und das Kreuz zu tragen. Sei jetzt mitten unter uns und segne dein Wort. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Wir loben dich, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Amen. Hinter unseren Weihnachtsfeiern, auch in unserem Volk, liegt eine völlig missverstandene Weihnachtsbotschaft. Als ob sich der Friede Gottes über unsere Welt senke, wie ein Zufall, wie ein von Gott aus der Gießkanne ausgestreutes Geschenk. Und die Überraschung der Menschen, es ist ja gar kein Friede. Ich weiß nicht, ob die Menschen wirklich so wenig in der Bibel gelesen haben, dass der Friede, den Jesus bringt, ein Friede ist, der auch in Weihnachten verkündigt wird, ein Friede, der in einer harten Auseinandersetzung mit den Mächten der Finsternis gewonnen wird. Und es ist so, dass erst recht an dem Predigen und Wundertun Jesu die ganze wütende Macht der Finsternis sich zeigt und offenbar wird. Und wir können nicht anders reden als immer nur davon, auch in diesen Weihnachtstagen, dass der Friede Jesu nur übers Kreuz und über das Sterben Jesu errungen wird. Und dass es anders keinen Frieden gibt in dieser Welt ohne den Gekreuzigten. Und dann bin ich froh, dass wir einen zweiten Feiertag haben. Und für die, die es verstehen, das noch einmal nachholen können, was die Väter einst so ausdrückten, wenn sie diesen zweiten Feiertag im Gedenken an die Märtyrer und die, die um der Verkündigung von Jesus willen gefoltert und gemartert wurden, zum Stephanustag erklärten. Ich lese aus Matthäus 10, Vers 16 bis 22. Jesus spricht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist der Weihnachtsfriede. Die Boten Jesu unter den Wölfen und doch im Frieden Jesu. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten übergeben und werden euch in ihren Synagogen auspeitschen. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen zu einem Zeugnis vor ihnen und den Heiden. Wenn sie euch nun ausliefern werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch in dieser Stunde eingegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet. Und es ist furchtbar, wie bis zur Wiederkunft Jesu dieser Frieden Jesu sich nur zeigt, äußerlich in einem Widerstreit. Es wird aber ein Bruder den anderen dem Henker ausliefern, und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern empören und werden sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Dann singen wir vom Lied 32 die Verse 1 bis 3. Wenn wir vom Kind in der Krippe weiter hinaussehen bis ans Ende der Zeit. Die Bibel ist dies möglich durch das Lesen der Offenbarung des Johannes. Dann fällt uns auf, dass auch dort bis hinein in die letzte Weltzeit die große Auseinandersetzung um Licht und Finsternis in ihrer ganzen Schärfe läuft. Und es ist so, wie wenn die Hölle noch einmal den Sieg Jesu rauben wollte, der am Kreuz errungen ist über die Welt. Und dann heißt es in der Offenbarung, dass die Macht der Finsternis am Ende der Zeit in der Welt von außen gesehen zunimmt. Der einzige Trost ist, dass die, die im Glauben an Jesus festbleiben, durch seine Macht bewahrt werden. Wir haben nach der Ordnung unserer Kirche einige Predigtexte auf diesen Stephanustag. Einer war dieser Abschnitt, den ich verlesen habe in der Schriftlesung. Ein anderer ist Offenbarung 7, Vers 9 bis 17. Und das gehört zur Weihnachtsbotschaft. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, mit weißen Gewändern bekleidet und mit Palmzweigen in den Händen, und riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, Lob und Ehre, Weisheit und Dank, Preis, Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und einer der Ältesten fragte mich: Wer sind diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind? Und woher sind sie gekommen? Und ich antwortete ihm: Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir: Das sind die, die aus der großen Bedrängnis gekommen sind. Bis zum Schluss dauert diese Bedrängnis an, in der gläubige Menschen stehen, weil sie das nur im Glauben zugesprochen bekommen haben und nicht im Schauen, weil das Reich Gottes in dieser Welt keine sichtbare Größe ist, sondern ein Wunder, das sich dort ereignet, wo Christus gepredigt wird. Das sind die, die aus der großen Bedrängnis gekommen sind und die ihre Gewänder im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht haben. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen bleiben. Sie werden nie mehr Hunger und Durst haben. Auch die Sonne oder irgendeine andere Hitze wird ihnen nicht mehr schaden, denn das Lamm mitten in der Mitte am Thron wird sie weiden und zu den Quellen des Lebenswassers leiten. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Herr, mach du uns in deinem Wort ganz gewiss. Amen. Es wäre schlimm, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir nur aus der Kritik der Ungläubigen das immer wieder hören würden: Es ist doch gar kein Friede in der Welt. Und dann würden sie uns auf all die Krisenherde hinweisen. Und das ist ja hier und da in vielen Weihnachtsansprachen auch ausgesprochen worden, dass dort geschossen wird und dort gelitten wird. Wir sehen ja noch viel tiefer als Christenmenschen. Wir sehen noch viel tiefer, wo der Unfriede ist, dass das Evangelium von der Welt verworfen wird und dass der, der kommt, nicht aus Zufall in der Krippe ruht, sondern dass kein Raum in der Herberge da ist und dass Menschen sich gegen ihn sperren. Und wir sehen darin unsere eigene Lebensgeschichte, unsere eigene Ablehnung. Und auf einmal wird uns dies gar nicht mehr so leicht, dahin zu stehen und zu lamentieren über die Schäden dieser Welt, sondern wir erkennen, dass das eine Not ist, an der wir alle teilhaben. Das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat's nicht begriffen. Das war kein Einzelschicksal, das Jesus ereilt hat, als sie ihn hinausschleppten vors Tor oder als sie wenig später den Boten der Liebe, jenen Stephanus, hinausführten und mit diesen großen Steinen erschlugen. Es brandete ja bald in der ersten Christenheit jene furchtbare Verfolgungswelle los, die schon unter Nero etwa 64 Jahre nach der Geburt Christi zu dieser grausamen Verfolgungswelle führte. Und ich weiß nicht, was die Soldaten sich eigentlich dachten, als sie greise Männer, kleine Kinder zur Hinrichtung führten, als sie jene Listen abhaken mussten, wo alle antreteten, um ihre Weihrauchkörner einzulegen vor den Kaiserstandbildern. Ob sie sich nicht manchmal etwas seltsam vorkamen, was sind denn das für Feinde? Werden die denn wirklich dem römischen Imperium gefährlich? Ich könnte mir denken, dass diese muskelstarken Soldaten, und die römischen Soldaten waren meist Hünen von Größe, einfach sich genierten, Hand an diese schwachen Leute anzulegen, die sich ja nicht einmal wehrten. Es war ein Zerrbild, wenn man sie dann den Löwen vorwarf, ausgerechnet diese, die sich doch nicht wehrten, die ja nicht kämpften wie Gladiatoren, sondern die singend ihrem Sterben entgegengingen, hat nicht das römische Imperium mit seiner ganzen Staatsmacht viel besser begriffen, welch eine Gefahr in dieser Gewaltlosigkeit Jesu auf sie zukam. Und darum hat dieser römische Kaiser Nero keine Armeen mit Legionen von Soldaten gefürchtet, sondern das Wort von dem gekreuzigten Jesus, der die Welt überwunden hat. Und ich frage mich, ob heute eine Christenheit noch weiß, ob sie es noch wissen, worin wir stark sind. Es mag sehr wohl sein, auch nach all dem, was das prophetische Wort über das Ende der Zeit sagt, dass die Zahl der wahren Jesus-Jünger noch viel, viel kleiner wird, als sie heute bei uns ist. Und es mag sein, dass die Verfälschung des Glaubens noch lawinenartig zunimmt, dass man sich einen eigenen christlichen Glauben zurechtschmiedet. Aber das soll unsere Sorge sein, ob wir noch wissen, worin die Kraft unseres Zeugnisses liegt, dass wir dies nicht verschweigen, dass Jesus nicht gekommen ist, um dieser Welt eben einen Frieden zuzusprechen, den sie gar nicht hat, um sie hineinzubetrügen in ein Glück, das sie letztlich gar nicht will. Sondern Jesus hat zur Entscheidung gerufen und hat Menschen aufgefordert, ihm nachzufolgen, das Kreuz zu tragen. Und er hat gesagt, dass man in dieser Welt sein Leben nur erhalten kann, wenn man es verliert. Und wer sein Leben um Jesu Willen verliert, der wird es finden. Und dann sieht es auf einmal so aus, dass da die Christen mitten in der Welt stehen als eine kleine Schar umkämpfter Menschen, denen widersprochen wird, wo man sagen will, wer wird denn diesem Zeugnis noch folgen können? Wer wird denn das noch annehmen? Es wird nicht anders sein, als wie damals die ersten Apostel ausgezogen sind in die Länder, hinaus in die Welt. Und sie brauchen sich nicht sorgen um dieses Evangelium. Dieses Evangelium von Jesus, der mit seinem Licht die Finsternis richtet. Dieses Wort ist das Siegeswort über die Welt. Und da hilft uns dieser Abschnitt aus der Offenbarung des Johannes dazu, der damals auf Patmos schon teilhatte an den Deportationen der Christenverfolgung und der diesen Blick bekommt, diesen prophetischen Durchblick durch die Zeiten als eine Ermutigung für angefochtene und leidende Christen. Was sieht er denn dort? Er sieht Sieger. Er sieht Sieger. Das ist das Erste. Gerade in der Offenbarung hat ja Johannes sehr deutlich von den Schwächen der Christen gesprochen. Die ersten Christengemeinden, die er in den sieben Sendschreiben ansprach, hatten ja viele Mängel. Sie waren müde und lau geworden in ihrem Glauben. Sie folgten Jesus nicht alle treu nach. Und da wird es einem bang, wie werden denn diese schwachen Gemeinden durchhalten, wenn dann die Verfolgung noch losbrechen wird? Wenn der Widerstand und der Hass gegen Jesus und sein Evangelium losbrandet? Und dann sieht Johannes in der Ewigkeit, sieht er Sieger, die fröhlich rufen, wir sind hindurch, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir sind durch alle Nöte hindurchgekommen. Wie ist das möglich? diese schwachen Gemeinden, diese kleinen Gemeinden, eine unzählbare Schar aus allen Nationen und Völkern und Sprachen. Es ist auffallend, dass diese Leute vor dem Thron Gottes in der Ewigkeit nicht sagen, wir haben es geschafft, wir haben es fertiggebracht, wir sind durchgekommen, sondern sie sagen, er hat uns durchgebracht. Er hat uns bis zum Ziel geschleppt. Durch die ganzen Anfechtungen, Nöte und durch diese Bedrängnisse dieses Lebens zieht uns nur dieser starke Jesus hindurch. Dieses Kind von der Krippe ist der große Träger, Schlepper und Retter, der müde und laue Christen durchziehen will, durch seine Treue, der immer wieder mit neuem Erbarmen zu seiner Gemeinde kommt und ihnen wieder Mut macht. Da, wo man falsche Kompromisse machen will, da, wo man am Evangelium etwas abschneiden und abdrehen will. Vor mir steht jetzt noch einmal diese Erzählung, die in der Apostelgeschichte kommt, wie Paulus sich von den Ältesten, von den Kirchengemeinderäten, von Ephesus sich in Milet verabschiedet hat. Wie Paulus noch einmal daran erinnert und sagt, wisst ihr, ich habe Tag und Nacht nicht abgelassen, euch mit Tränen zu vermahnen. Und das wollte ich für meinen Diensten, für meinen Predigen so zum Mittelpunkt machen, dass in ihrem Glaubensleben nur es auf dieses eine ankommt, dass sie in einer Einfalt und Treue bei diesem Jesus bleiben, der sie durchtragen kann und sonst nichts. Dass sie sich nicht beirren lassen von Zeitströmungen und Zeitmeinungen, von dem, was man als neu und modern ausgibt, vor dem einen, dass Jesus Christus sie ruft, sie trägt und sie heimholt in sein Reich. Wie viel schreckliche Verirrung ist doch im Laufe der Geschichte über die Gemeinde Jesu hinweggegangen. Wie haben sie sich prägen lassen von allen Zerrbildern und Zeitmeinungen. Und da ist eine Schar, die Jesus treu blieb und bei ihm bleiben wollte, dem, der sein Leben für seine Jünger ließ. Sie beten ihn an, sie stehen um diesen Thron herum, dann heißt es, sie beten das Lamm an. Es wird ihnen sicher so gehen wie mir, dass dieses Wort Lamm ja einem fremd geworden ist und es kommt dann wie ein Wort aus anderer Zeit vor. Aber das war doch für diese Menschen ein Bild und man kann es nicht anders wiedergeben, als in diesem Opferlamm, das auf dem Altar da lag, geschächtet, das Blut weggeflossen, das Lamm, das sein Leben ließ zur Sühnung der Schuld des Volkes. Und es wird gesagt, in der Ewigkeit ist das Siegeszeichen Jesu, die Lammesgestalt, der sein Blut gegeben hat für seine Gemeinde. Und wenn Sie wissen wollen, mit was man überhaupt nur siegen kann, in der Gemeinde Jesu, in der Kraft des Opfers Jesu, der sein Leben für uns gelassen hat, darin steht unser Glauben, dass wir danken können und sagen, Herr, unsere Treue war es doch nicht, es war auch nicht unsere Festigkeit oder unsere Entschlossenheit, sondern war deine Güte, dein Erbarmen mit uns. Und das Bild des Lammes ist ein Bild, in das Jesus uns hineinverwandeln will. Das fällt uns sehr schwer, weil wir die Geduld nicht als Kennzeichen unseres Glaubens so rasch entdecken. Diese Schar der Überwinder vor dem Thron Gottes hat gesiegt in der Kraft des Lammes. Das heißt doch, so wie ein Lamm still und geduldig ist. Ein Lamm hat nichts mit einem Hengst zu tun oder mit einem Löwen. Ein Lamm ist ein mildes Tier. Die Kraft der Gemeinde Jesu ruht in dieser Geduld, in dieser Stille des Lammes. Und im Aufschauen auf das große Opfer Jesu für uns errungen. Damals haben die römischen Kaiser gewaltvolle und prächtige Siegeszüge veranstaltet. Sie haben mit Fanfaren schmettern lassen, wenn die Armeen zurückgekehrt sind von der siegreichen Schlacht. Und das heißt von Jesus in Jesaja 53, er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Die Gemeinde Jesu hat nie in der Welt Verheißung, wo sie das große Wort führt und wo ihr der Beifall der Massen sicher ist.
haben Sie Mut, sich zu der Gemeinde Jesu zu stellen, die in der Welt keinen Raum hat, die keinen Widerhall bekommt in den Zeitungen und im Fernsehen, totgeschwiegen wird, über die man lächelt, was sind das für Leute, und die doch dem Lamm nachfolgt, dem Lamm Jesus, das schon überwunden hat. Und es ist eine Gemeinde, auch wenn sie noch so klein ist, die zum Siege eilt, sind Sieger. Dann sieht Johannes als zweites Heilige. Die Leute, die vor dem Thron Gottes stehen, aus allen Nationen und Völkern, sind Heilige. Das überrascht uns, weil wir sie doch kennen aus dem Neuen Testament. Die ersten davon, da war eine große Sünderin dabei. Da waren Zöllner dabei, von deren schmutzigen Lebenswandel man doch wusste. Menschen, die so viel getan hatten in ihrem Leben, dass wieder Gottes Gebot war. Aber es heißt, sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht. Wir können unser Leben nicht bereinigen und wir können unser Leben nicht neu machen, indem wir versuchen, uns die Flecken wegzuputzen. Es gibt kein Waschpulver, das grau rauszwingt und weiß reinzwingt, als dieses Blut Jesu, das ein Leben rein macht. Es ist sicher so bei uns auch, dass wir im Kampf mit den alten, schmutzigen Dingen unseres Lebens laufend in diesen Unterdrückungsweg hineingegangen sind, der uns innerlich so zermürbt. Wie viel verschließen wir uns? Und es gibt ja so viele Christen, die immer wieder sagen, ich könnte darüber mit gar niemand reden. Wo käme ich denn hin? Und sie machen sich kaputt dabei. Indem sie die ganze Last ihres Lebens in sich hineinfressen, statt dass sie jetzt einen Bruder suchen und einen Seelsorger und ihm die Last hinlegen, damit er ihnen in der Kraft des Blutes Jesu die Vergebung zuspricht. Das ist doch so schlimm, wenn man das alles in sich hineindrücken will. Das gibt ja jene furchtbaren Verdrängungen in uns, wenn das Alte nicht bereinigt ist. Es gibt nur eine Kraft, die unser Leben neu macht. Das ist die Vergebung im Blute Jesu. Darum sieht Johannes die Heiligen vor dem Thron Gottes stehen. Das gibt es doch. Menschen, die rein geworden sind im Blut Jesu. Und da stehen sie vor dem Thron Gottes und beten ihn an und danken ihm, dass er dieses große Wunder in ihrem Leben vollbracht hat. Das ist die Kraft der Gemeinde Jesu, dass sie diesen Sieg rühmt. Er hat mein Leben neu gemacht. Fällt es Ihnen nicht auf, wie heute in der Christenheit viele Predigten, viele große Worte gesprochen werden, die alle nicht mehr vom Kreuz Jesu reden? Fällt Ihnen das nicht auf, dass es Weihnachtspredigten gibt und Weihnachtsworte, die nicht mehr vom Kreuz reden? Und auf einmal ist dies weggedrückt, was doch der Mittelpunkt des Kommens Jesu war. Das ist doch der Punkt, den wir immer wieder über unserem Altar in der Mitte unserer Kirche anschauen. Er bringt uns durch, nicht wir bringen uns durch. Er macht uns heilig, nicht wir können unser Leben gut machen. Wir leben von seinem Erbarmen und danken ihm für das, was er für uns getan hat. Zinzendorf hat so viel vom Lamm gesprochen, unserer Zeit fast anstößig. Und er hat es erklärt einmal in einem Wort, warum er so viel vom Lamm rede. Er hat gesagt, man könne noch so hochtrabend von Vergebung reden. Wer nicht vom Lamm redet, das geschlachtet wurde, rede wie Worte ohne Vokale, wie Worte ohne A, E und U. Das seien leere Worte, die nur Geräusche machen und doch keine Kraft mehr hätten. Und er hat sich gewehrt gegen ein Reden von der Vergebung, ohne das Wissen darum, dass er für uns gekreuzigt wurde und dass er sein Leben hineingeopfert hat, damit der Zorn Gottes getragen wird. Wenn wir über der Weihnachtsbotschaft heute erkennen, es geht in eine Auseinandersetzung hinein in unserer Welt, auch mit den Mächten der Finsternis, dann erinnert uns das Bild des für uns geschlachteten Lammes an den Sieg, den er errungen hat. Und das soll eine Gemeinde trösten und soll sie trösten. in allen Bedrängnissen mutig und fröhlich machen. Bei Krankenbesuchen, wenn ich gar nicht mehr viel sagen kann, sage ich das gerne Kranken. Wissen Sie eigentlich, wo Sie es ganz sicher wissen können, dass Gott Sie nicht loslässt? Sie können ja denken, vielleicht sind Sie Gott über. Vielleicht will Gott Sie strafen. Es gibt ja so Gedanken, die über einen kommen. Woher wissen Sie es felsenfest, dass Gott nur gute Gedanken mit Ihnen hat? Da hat er seinen Sohn für Sie verbluten lassen. Dieser Gott, der das tut, der lässt Sie nicht los. Das ist das Siegeszeichen, das wir haben. Darum kann keine Schuld, die wir vor Gott bringen, größer sein, als dass sie uns nicht heute vergeben werden könnte. Und darum ist das der Sinn dieses Weihnachtsfestes. Nicht, dass wir vom Frieden singen und ihn gar nicht haben, sondern dass wir Frieden finden unter seinem Opfer, das er uns gebracht hat. Es war neulich ein Höhepunkt in unserer synodalen Arbeit, über das in der Zeitung der Reporter nur noch witzeln konnte, weil er es nicht mehr verstand. Als in der großen Frage über die Friedensresolutionen, die hier und da in der Welt gesprochen wurde, ein Synodaler hinausging und gesagt hat, wissen wir noch, dass der Frieden, den Jesus meint, ein Frieden ist, den die Welt nicht kennt, der höher ist als alle Vernunft. Und der Friede Jesu, der oft nur ergriffen werden kann, wo die Gemeinde Jesu nicht mehr den Beifall der Welt hat und doch im Frieden Jesu steht, wo Christen heute mitten in der Auseinandersetzung stehen und doch im Frieden Jesu behütet, bewahrt und geborgen sind, weil der Gekreuzigte sie trägt und hält. Wissen Sie es noch, wo der Weihnachtsfrieden ruht? Nur unterm Kreuz Jesu. Und noch das Dritte, er sieht Behütete, er sieht Sieger, er sieht Heilige, er sieht Behütete. Da heißt es, das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiden. Dass ein Lamm eine Herde weidet, das ist nun wieder eine Verdrehung eines Bildes. Aber das ist so schön in der Bibel, dass da schon deutlich wird, die Bilder, die kann man gar nicht ganz ausdeuten, da überschlagen sie sich an einem Punkt. Eine Herde wird zusammengehalten durch einen Hirten oder einen Hund, aber nicht durch ein Lamm. Aber was Johannes sagen will, ist doch klar, er sieht ja etwas. Und es ist so, dieses Lamm, das noch ein geschlachtetes Lamm ist und doch lebt, das hält die große Schar dort zusammen, die vor dem Throne Gottes steht. Und das bedeutet doch, was uns als Christen zusammenbindet, ist kein Konfessionsname. Auch das sage ich ganz freimütig, ist nicht der Name evangelisch, auch nicht der Name evangelikal oder pietistisch, auch das nicht. Sondern was uns zusammenhält, ist das Lamm, der gekreuzigte Jesus. Und dort sind Christen aus anderen Konfessionen und aus anderen Gruppen und Gemeinschaften und die alle ihn lieb haben. Das zieht uns doch zu ihm. Und ihm gehört unser Herz. Und wir wissen, dass wir ihm nachfolgen wollen. Und dass es uns nicht erspart sein kann. Und auch diese Predigt wird von einigen gehört, die durch Bedrängnisse körperlicher Art hindurchgehen, die einen schweren Leidensweg vor sich haben, die es heute Mittag oder morgen hören und jetzt nur still nicken und die etwas vom Kreuzesweg Jesu wissen. Ich weiß nicht, welchen Kreuzesweg Jesus für sie bereit hat, aber wir wollen am Weihnachtstag nicht von diesen wunderbaren Dingen reden, ohne das zu wissen. Ich kann es nur haben, wenn ich bereit bin, die Schmach Jesu in der Welt zu tragen. Und sagen, ich folge dir nach, Jesus, auch durch Leiden und durch Schmach. Ich will dein Bekenner sein, auch wenn meine Kameraden über mich lachen. Auch wenn ich in meiner Verwandtschaft ein Einzelgänger bin. Ich will dir nachfolgen, ich will mich zu dir bekennen und mich zu dir stellen. Zu dir, dem Gekreuzigten. Was ist eigentlich in unserer Christenheit geschehen? Dass Leute es schon für eine Mission ansehen, wenn sie den Namen Gott in den Mund nehmen. Wissen Sie, dass von Gott auch die Heiden reden, sogar die Atheisten? Gott ist doch nicht das, was wir der Welt verkündigen. Jeder Mensch weiß doch, dass Gott ist. Wir verkünden doch, dass Gott seinen Sohn geopfert hat. Das ist die christliche Missionspredigt. Dass der Vater sich erbarmt und seine Söhne heimholt und dies besiegelt, indem er das Opfer darbringt, das größer gar nicht mehr gegeben werden kann. Erst wenn Sie das erzählen, sind Sie am Punkt, der christliches Zeugnis ist. Mir ist dieser Tage ein Bericht in die Hände gefallen und er soll für viele stehen. Er ist einmal nicht aus dem Osten, sondern stammt aus Äthiopien. Johannes Hasselhorn, Oberlandeskirchenrat in Hannover, der Vorsitzende der Aktion Missionarisches Jahr 1980, erzählt von einem Erlebnis, das er im Frühjahr 1978 in Addis Abeba hatte. Er war zur Predigt in die Mekane Jesuskirche in Addis Abeba eingeladen worden und am gleichen Sonntag war für den ganzen Tag politische Schulung von den Behörden angesetzt worden. Wer der Aufforderung nicht Folge leistete, sollte streng bestraft werden. Die erste Frage von Hasselhorn war: Wird überhaupt jemand von den 400 Gemeindegliedern in den Gottesdienst kommen? Es kamen 250. Und ein Chor von Schülern und Studenten sang mit großer Freude selbst getextete Lieder. Und sie machten sich strafbar, weil sie nicht zur politischen Schulung kamen. Und Hasselhorn predigte über das Wort vom Kreuz, das eine Torheit ist denen, die verloren werden. Uns aber ist eine Gotteskraft. Nun lese ich aus diesem Bericht. Wochen später, im Jahr 78, erfuhr ich, dass der ganze Chor von Schülern und Studenten entweder verhaftet, gefoltert oder getötet worden ist. Sie hatten zu den politischen Schulungen ihre Bibel mitgebracht und auf Matthäus 5, Vers 44 hingewiesen, liebet eure Feinde. Mit der Berufung auf dieses Schriftwort weigerten sie sich standhaft, in die politischen Verdammungsurteile einzustimmen, die im Schulungsprogramm regelmäßig vorgesehen sind. Die Haltung dieser und vieler anderer Jugendlicher ist die stärkste missionarische Kraft der Kirchen in Äthiopien. Sie haben Glauben gehalten, sie haben das Bibelwort gegen die herrschende Ideologie gesetzt und Konsequenzen daraus am eigenen Leib getragen. Um die brauchen Sie sich nicht sorgen, die brauchen Sie nicht bemitleiden. Die sind im Frieden beim Herrn und die haben den Weihnachtsfrieden geschmeckt, mitten im Tumult. Ob unsere überfütterte, übersatte Christenheit in Deutschland, ob wir, liebe Gemeinde, wir jetzt reden wir von uns, den Weihnachtsfrieden noch fassen können, wir haben ihn nur, wenn wir auch bereit sind, Jesus so nachzufolgen und seine Schmach zu tragen. Amen. Und nun singen wir vom Lied 27, fröhlich soll mein Herz springen. Die Verse, ich sehe es von hier nicht, 6, 7 und 6, 7 und 9. Herr, wir wollen dir danken, dass du deinen Frieden gibst,
mitten in den Tumulten und Aufruhr dieser Welt. Auch mitten in den Schrecken, die noch vor unserem Leben liegen. Und dass du sagst, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Gib uns in dir nun auch diesen Frieden und Geborgenheit, dass es jeder von uns für sich annehmen kann, unter deinem großen Opfer, dass wir wissen, es kann uns nichts mehr von dir scheiden, es kann uns nichts mehr von dir trennen, was auch geschehen mag. Wir sind bei dir behütet und bewahrt. Und wir wollen dich jetzt auch bitten für alle die, die in diesem Kampfe stehen, in Auseinandersetzungen, die allein sind, junge Menschen als Schüler, Studenten an der Universität, Menschen unter ihrer Kollegenschaft, Menschen auch in ihrer Ehe oder irgendwo in der Welt, die deinen Namen bekennen. Wir wollen dir auch danken für das Wunder der Gemeinschaft, dass du uns andere zur Seite gestellt hast, zur Ermutigung, zur Bestärkung unseres Glaubens. Und wir bitten dich nun für alle die, die um deines Namens willen leiden, überall in der Welt. Dort in Äthiopien, in Mosambik, in der ganzen Welt des Islam, du kennst auch die, die dort als die Namenlosen und Unbekannten um deines Namens willen inhaftiert sind, im kommunistischen Machtbereich und überall, wo Menschen leiden müssen, sei du jetzt ihnen nahe und lass du sie deinen Frieden schmecken und spüren. Und dann lass uns das immer besser lernen, dass wir deine Lammesart annehmen, dass das das einzige Mittel ist zum Siegen, zum Zeugnis über die Welt, deine Geduld und deine Liebe und dein Erbarmen. Ja, dass wir Verfolger segnen können, dass wir nicht denen, die uns fluchen, Böse tun, sondern sie in dein Erbarmen hineinlegen können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und singen wir noch vom Lied 28, den 9. Vers. Ich habe auf Ihren Platz den Wächterruf legen lassen. Ich hätte ihn nicht ausgelegt, merkwürdigerweise, wenn nicht in der Weihnachtsausgabe der Stuttgarter Zeitung so blöde Rede darüber gekommen sei, wie schrecklich das wäre, dass dieser Wächterruf erschienen ist. Dann habe ich gedacht, dann legen wir ihn doch mal aus, dann muss er doch interessant sein. Was eigentlich drinsteht, ist für Christen sicher selbstverständlich und klar, auch zur Richtungsweisung in dieser verwirrten Zeit. Wir haben am Sonntag Gottesdienst um 9:30 und am Silvesterabend um 18 Uhr. Am Silvesterabend haben wir das Abendmahl im Anschluss an den Gottesdienst. Wir unterbrechen und wir feiern das Abendmahl in der ganz alten Form hier vor dem Altar in der Einzelausgabe. Es haben einige drum gebeten, dann machen wir das so am Silvesterabend. Nur, dass die es wissen, die gerade danach sich gesehnt haben.
unser Opfer heute. Das Zeichen gibt der Liebe. Ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen durch Bruno Herrmann, die Deutsche Missionsgemeinschaft, gehört, dass im Südsudan 400.000 Flüchtlinge aus Äthiopien leben. Es ist ja merkwürdig, dass die Welt immer nur gewisse Brennpunkte der Not sieht und dann nur noch die sieht, wie fixiert auf Kambodscha. Das sind furchtbare Nöte, aber man liest gar kein Wort von diesen Flüchtlingen, die völlig unversorgt dort sind. Und das sind vor allem äthiopische Christen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, dieses Heer der Flüchtlinge dort geistlich und mit den einfachsten Dingen dort zu betreuen. Ich hätte gemeint, dass wir unser Opfer heute über die Deutsche Missionsgemeinschaft diesen äthiopischen Christen zur Verfügung stellen für diese Hungersnot dort in Südsudan, die dort an der Grenze im Sudan leben, nach Äthiopien hin. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.